Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 11. November 2025. Auf keinen Fall verpassen heute Abend meinen Vortrag in Karlsruhe. Türöffnung 19 Uhr, Start 20 Uhr ohne Netz und doppelten Boden. Die Süddeutsche Zeitung, andere Medien berichten bereits von dieser, ja, ich muss annehmen, sagenhaften Performance in Riesa in Sachsen. Sachsen, das ist ja das Rebellenland in Deutschland. Sachsenland ist Rebellenland und die Sachsen sind mir als Schweizer, wir sind ja auch renitent, wir sind die Subversiven. Die Schweizer gehören auch zu den Schwererziehbaren. Und ich glaube, da gibt's interessante Luftlinien nach Sachsen, aber vermutlich nicht nur nach Sachsen. Ich nehme an, ein paar dieser Robin Hoods werden auch heute in Karlsruhe zugegen sein. Karlsruhe natürlich Sitz des deutschen Verfassungsgerichts als solcher von spezieller, herausragender Bedeutung. In der Schweiz haben wir ja kein Verfassungsgericht in dieser Art. Wir Schweizer sind selber unser oberster Verfassungsgerichtshof. Wir Schweizer sind selber die Bewacher unserer Freiheitsrechte. Vielleicht komme ich auf dieses Thema dann auch noch zu sprechen. Denn Deutschland bereitet einem Bauchschmerzen, wenn man sich heute damit beschäftigt. Oder die Stimmung ist schnell im Keller, wenn es auf Deutschland zu reden kommt. Und deshalb werden wir natürlich versuchen, ohne die Dinge schön zu schminken, trotz allem einen zuversichtlich optimistischen, fundiert optimistischen Blick auf die Gegenwart zu werfen. Und ich freue mich dann auch auf kontroverse Diskussionen, also auch andersdenkende Leute, die es ganz anders sehen als ich, sind herzlichst willkommen. Und ich werde am Anfang meines Referats natürlich auch dazu aufrufen, sich all das zu notieren, was nicht einleuchtet und was sich im Zuge der Diskussion, ich halte meistens kein Referat mit strengem Manuskript, ich habe bestimmte Überlegungen, natürlich bestimmte Thesen, die wir dann gemeinsam etwas näher anschauen werden. Ich freue mich auf diese Debatte, auf diese Auseinandersetzung auf allerhöchstem Niveau. Das ist mein Ziel. Melden Sie sich an weltwoche.de/Vortrag. weltwoche.de/Vortrag heute in Karlsruhe. Und ich werde natürlich auch reden über diese Funkstörung zwischen Ost und West, zwischen West und Ost. In Deutschland hat ja niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und trotzdem staunen wir, wie häufig solche Mauern dann plötzlich wieder aus der Landschaft schießen, fast wie Pilze. Nein, so heftig ist es noch nicht, aber diese Mauerbau-Obsession, das ist auch etwas, womit wir Schweizer vielleicht Mühe haben, diese Mauern, das bringt nichts. Wer Mauern baut, hat schon verloren. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Ist der Goldboom zu Ende? Nein, sagen die Finanzprofis der Real Unit Schweiz AG. Die Korrektur im Oktober war nur eine Verschnaufpause, denn der rasante Anstieg um über 50% seit Jahresanfang ist Ausdruck des Verlusts an Vertrauen in den US-Dollar. Während westliche Notenbanken weiterhin auf Papiergeld setzen, kaufen die Zentralbanken der Schwellenländer seit einigen Jahren tonnenweise Gold. Sie finanzieren dies überwiegend mit dem Verkauf von amerikanischen Staatsanleihen, weil die USA den Dollar als Waffe im Wirtschaftskrieg einsetzen, wie zum Beispiel bei den Sanktionen der russischen Währungsreserven. Gold ist nicht nur eine Krisenversicherung, sondern eine Notwendigkeit für jeden Anleger. Die Real Unit Schweiz AG sieht Gold als langfristigen Wertspeicher und hat seit Jahren einen großen Anteil an physischem Gold und Silber in ihrer Anlagestrategie. Die Profis von Real Unit setzen aber nicht nur auf Edelmetalle, sondern investieren auch in gesunde Schweizer Unternehmen, die Grundbedürfnisse befriedigen und somit auch in Krisenzeiten gefragt sein werden. Legen Sie deshalb nicht alle Eier in denselben Korb. Der richtige Mix über alle Vermögensklassen hinweg ist entscheidend, um langfristig den Wert zu bewahren und eine positive Nettorendite zu erzielen. Wer jetzt handelt, stärkt die Unabhängigkeit von einem fragilen Finanzsystem. Real Unit bietet dazu eine Interessante Lösung für sicherheitsorientierte Anleger. Echte Substanz statt leere Versprechen. Informationen finden Sie unter www.realunit.de. Ich wiederhole, www.realunit.de. Ende des Live-Reads. Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die BBC ist in einer Existenzkrise. Eine frisierte Rede von Donald Trump in einem TV-Beitrag führt zum Rücktritt des Generaldirektors und der Nachrichtenchefin des Senders. Wir haben bereits gestern darüber gesprochen. Und jetzt kündigt der US-Präsident an, den Sender auf $1 Milliarde zu verklagen. Das ist die Quittung für Fake News. Und die BBC hat eben diese Trump-Rede vom 6. Januar 2021 so zusammengeschnitten, dass beim Zuschauer der Eindruck entstehen musste, dieser Präsident hat zur Erstürmung des Kapitols aufgerufen, angestachelt, sozusagen eine Volkserhebung, eine Rebellion angezettelt und ist somit unter Verdacht als Landesverräter und Putschist ins Visier genommen zu werden oder gar ins Gefängnis gesteckt zu werden. Das war der Eindruck. Und das hat sich nun bestätigt, dass hier eben wirklich getrickst wurde, manipuliert wurde, um die gewünschte demagogische Wirkung des Films zu erzielen. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht. In Großbritannien müssen die Verantwortlichen Konsequenzen ziehen. Zumindest muss der Chef vom BBC gehen und die Nachrichtenchefin. Und ich habe mir gestern schon die Frage gestellt, ja, wer hat denn eigentlich bei uns Konsequenzen ziehen müssen? Die gleichen Fake News hatten wir bei uns, und zwar durchs Band weg. Weglassungen von entscheidenden Textpassagen bei seiner Rede, Zusammendrängungen, Zusammenschnitte, Kommentierungen, der Versuch, hier eine Stimmung zu erzeugen, ein Bild zu fabrizieren, das genau dem entspricht, wofür jetzt die BBC an den Pranger gestellt wurde und eben auch die Konsequenzen tragen muss. Das ist der Unterschied zwischen Großbritannien, Deutschland, Schweiz, anderen Ländern, Europäische Union. Da kommen sie mit Fake News durch. Und all diese Zeitungen, die jetzt darüber berichten, die sollten einmal selbstkritisch in den Spiegel schauen, denn dieses Trump-Verblödungssyndrom, also diese Trump-Polemik, diese irre Trump-Polemik, die ist ja auch bei uns zum Goldstandard der Berichterstattung geworden. Und das heißt nicht, dass man Trump gut finden muss oder bejubeln muss oder dass man sozusagen die Selbsteinschätzung des Donald Trump sich zu eigen machen sollte. Aber diese auf Vorrat bereits zusammengewerkelte und zusammengestückelte Vorverurteilung, das ist ein riesiges Problem. Und jetzt also schlägt auch Trump zurück. Herzlichen Glückwunsch. Kanzler Merz wird heute Dienstag 70 Jahre alt. Friedrich Merz, übrigens Roland Tichy auch, der Chef von Tichys Einblick, frühere Chefredakteur der Wirtschaftswoche und angesehener deutscher Publizist, jetzt als Unternehmer tätig. Also herzlichen Glückwunsch an Roland Tichy, aber auch an den deutschen Kanzler. Er kann es gebrauchen. Er muss natürlich jetzt versuchen, diese von ihm selber verursachte, verfahrene Lage, er da in der Mithaftung der SPD, er muss jetzt versuchen, den Karren doch noch irgendwie aus dem Dreck zu holen. Wagenknechts halber Rückzug, Sarah Wagenknecht will die Vordenkerin des BSW bleiben, das mühsame Klein-Klein sollen aber andere übernehmen. Ihren Nachfolger hat sie bereits vorgestellt. Ist auch interessant, diese Partei, eine Supernova der deutschen Politik, wurde vor allem im letzten Jahr hochgeschrieben als Geheimwaffe des Mainstreams gegen die AfD. Da ist das BSW auch missbraucht worden, hat sich vielleicht auch ein bisschen missbrauchen lassen. Und ich glaube, der strategische Fehler der BSW-Chefin, die ja eine hochintelligente Frau ist, eine extrem gute Debattiererin, sehr stark beschlagen, auch parteiübergreifend, lagerübergreifend Sympathien verbuchen kann, was sie natürlich manchmal auch ein bisschen unheimlich macht, wenn man sieht, ihre Anschlussfähigkeit, ihre Kompatibilitäten und so weiter, aber sicherlich ein großes, ein bedeutendes Talent. Aber eben der Fehler, der lag wohl darin, dass man zu früh sich da mit den Machtfilzstrukturen arrangiert hat in einzelnen Bundesländern. Und das hat dann dem BSW den Nimbus der Alternative des anderen geraubt und die AfD gestärkt. Nicolas Sarkozy darf das Gefängnis verlassen. Das Pariser Berufungsgericht gibt einem Antrag des früheren französischen Präsidenten statt. Trotz Haftentlassung bleibt Nicolas Sarkozy aber unter der Kontrolle der Justiz. Todesdrohungen und Thunfisch aus der Dose. Es sei ganz eine schlimme Zeit gewesen, diese drei Wochen hinter Gittern. Ich weiß, da werden jetzt einige hämisch lachen, schmunzeln und sagen, ja, das geschieht ihm ganz recht. Er hat sich immer bei den Milliardären angebiedert und der hat ja gewiss da Geld in die eigene Tasche abgezweigt und so weiter. Und sie versuchen ihm ja da einen Strick zu drehen aus der Libyen-Connection mit Gaddafi. Der frühere libysche Diktator hat gesagt, ich habe wirklich Geld reingebuttert in diesen französischen Wahlkampf. Die haben mich da angefleht und das hat er natürlich gesagt, als ihm die Franzosen in den Rücken gefallen sind mit diesen NATO-Attacken auf Libyen, was ja dann einen gewaltigen Trümmerhaufen hinterlassen hat, diese Politik der Weltbeglückung, der ja sozusagen der Herbeibombung, der herbeigesehnten Herbeibombung von besseren Zuständen, hat ja wirklich nicht ganz optimal funktioniert in Libyen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da eben der Rückschlag sozusagen, die Rache des Gaddafi. Sarkozy streitet alles ab. Ich habe Ihnen hier erzählt, was ich davon halte. Für mich ist dieses Urteil ultrahart. Also das riecht nach politischer Vergeltungsjustiz. Mit Indizien hat man ihn da in Verbindung gebracht, eine kriminelle Organisation gegründet zu haben. Mich hat das nicht überzeugt. Ich bin allerdings auch kein Jurist. Ich will da den entsprechenden Instanzen nicht zu nahe treten. Aber insgesamt ist das für mich kein gutes Zeichen. Ich beobachte generell die Neigung der Politik, immer mehr in die Justiz einzugreifen, beziehungsweise die Justiz zum Instrument der Politik gegen unliebsame politische Strömungen zu machen. In Russland gibt zu reden, auch in unseren Medien, das anscheinende relative Verschwinden des Außenministers Lavrov von der Bildfläche. Seit zwei Wochen kein großer Auftritt mehr. Jetzt wird gerätselt, hat ihn Putin aus dem Verkehr gezogen. Typisch diese labyrinthisch-byzantinischen Mutmaßungen ist natürlich das Problem eines Staates wie Russland, einer Autokratie, eines sehr autoritären Staatsgefüges mit Geheimdienstleuten, da mangelt es natürlich an Transparenz. Wobei, ich gehöre nicht zu denen, die immer wieder auf Russland einprügeln müssen, um sich dann ihrer eigenen demokratischen Vortrefflichkeit zu versichern. Ich finde das eben eine ganz billige Nummer und wir haben natürlich genügend Missstände, um bei uns einmal den Saustall, Entschuldigung, aufzuräumen. Und wenn wir schon immer das Wort Demokratie im Munde führen, sollten wir es vielleicht auch mal ernst nehmen und uns die Frage stellen, in manchen europäischen Ländern, ist das eigentlich noch überall eine Demokratie, wo Demokratie draufsteht, wenn Oppositionsparteien verboten werden können, wenn Leute wegen kritischen Mails und kritischen Beanstandungen der Regierung plötzlich vor den Richter geschleppt werden und, wenn man über Zensur nachdenkt, wenn man über Beschneidung der Meinungsäußerungsfreiheit nachdenkt, wenn die Regierungen permanent vorgeben, Desinformation bekämpfen zu wollen, während sie selber tonnenweise Desinformation absondern und verabschieden, dann ist eben nicht der Punkt gegeben, an dem man sich da irgendwie über Russland den Mund zerreißen sollte. Natürlich sind die Russen keine Demokratie, wie wir sie hier haben. Und selbstverständlich möchte auch ich nicht in Russland leben und unter diesem Regime, aber das hindert mich nicht daran, eine sachlich begründete Außenpolitik aus dem eigenen Interesse zu befürworten. Was heißt aus Schweizer Sicht, dass wir die Neutralität pflegen müssen und nicht mitmachen müssen in dieser suizidalen Strategie der Europäischen Union, der Konfrontation und Diplomatievermeidung um jeden Preis. Nun also, dies vorausgeschickt habend, stellen wir fest, da ist irgendetwas vorgefallen, wir wissen nicht was, möglich ist auch, dass der krank geworden ist, keine Ahnung, bringt auch nichts, diese Mutmaßungen immer wieder verbunden mit dem Wunschdenken, ja, da kracht alles auseinander, kann ja sein, dass dort alles zusammenkracht, aber das ist auch keine gute Nachricht oder wäre auch keine gute Nachricht für den Westen, wenn dieses Russland instabil würde. Und ich erinnere einfach daran, an die 90er Jahre, damals fürchtete man, zu Recht und ernsthaft, dass Russland zu einer Weimarer Republik mit Atomraketen werden könnte. Mitte der 90er Jahre war das nicht einfach an den Haaren herbeigezogen. Und der Superdemokrat und Liebling des Westens Boris Jelzin hat übrigens mit Panzern seine Staatsduma, sein Parlamentsgebäude beschießen lassen. Also vielleicht auch nicht unbedingt ein lupenreiner Demokrat. Und wer von Russland eine lupenreine Demokratie erwartet, was übrigens Kanzler Schröder nie so gesagt hat, ist auch aus dem Kontext gerissen worden, Fake News, wer das von Russland erwartet, hat einfach nichts von der Geschichte begriffen. Russland war noch nie eine Demokratie und wird das bis auf absehbare Zeit auch nicht bleiben. Aber man muss vielleicht einmal die heutige Staatsführung vergleichen mit früheren Staatsführungen, vielleicht vor 50 oder 60 Jahren. Und dann sind doch gewisse Fortschritte zu erkennen. Ich bin nicht sicher, ob bei uns so gewaltige Fortschritte zu erkennen sind, wenn wir die heutigen Regierungen mit früheren Regierungen verbinden. Was ist der Hintergrund hier dieser oder könnte der Hintergrund dieses Zerwürfnisses sein? Es heißt, aber das sind reine Spekulationen, dass Putin verärgert sei über Lavrov, weil der habe das Treffen Trump Putin in den Sand gesetzt, das sei dann nicht zustande gekommen. Ich weiß es nicht, wir werden das herauszufiltern, versuchen über unsere Quellen, vielleicht kann ich da am Mittwoch mehr dazu sagen. Diese Steinmeier-Rede wird der AfD weiteren Zulauf bringen. Ja, das ist wirklich eine Rede. Da muss ich sagen, jetzt auch als Schweizer, steht mir nicht zu, mich da hinein zu mischen. Aber nach meinem Verständnis ist doch ein Bundespräsident in Deutschland dazu da, den Zusammenhalt des Landes zu gewährleisten. Er muss ja nicht als politischer Aktivist in Erscheinung treten. Und diese Rede wird ja gemeinhin verstanden als Aufruf zum Parteiverbot. Nicht so direkt, nicht explizit, aber man kann es natürlich so sehen. Und zur Ausgrenzung, zur totalen Ausgrenzung letztlich der AfD. Er hat das natürlich nicht so spezifisch gemacht, aber gesagt, mit denen darf man nicht zusammenarbeiten, mit Verfassungsfeinden. Und dieses Wort wird ja heute sehr inflationär gebraucht. Man ist ja noch schnell ein Verfassungsfeind in Deutschland. Mit denen darf es keinerlei Zusammenarbeit geben, weder auf parlamentarischer Stufe noch auf Fraktionsstufe, auf welcher Stufe auch immer. Und damit treibt natürlich dieser Bundespräsident als Spalter Nummer eins einen tiefen Keil in die politische Landschaft Deutschlands, einen Donnerkeil. Weiß nicht, ob man ihn so ernst nimmt in diesen Aussagen, aber man müsste ihn ja eigentlich ernst nehmen, wenn er nicht sein moralisch-politisches Kapital nicht schon völlig verbrannt hat. Das kann natürlich auch sein, kann ich jetzt als Außenstehender nicht so gut beurteilen, was da die Wirkung ist, aber das ist aus meiner Sicht nicht der Auftrag eines Bundespräsidenten, hier diesen Keil in die Landschaft zu rammen. Und was ist die Konsequenz von dem, wenn man denen die parlamentarische Zusammenarbeit verweigert? Ja, dann treibt man so eine Partei ja regelrecht in den Untergrund, in die außerparlamentarische Opposition. Dabei ist doch ein parlamentarisches System dazu da, die Demokratie immer wieder auch herzustellen, indem sie beispielsweise auch Leute einbindet in Parteien. Nicht, dass die dann in der Führung einer solchen Partei sind, aber es gibt ja sicherlich auch bei den Linken sehr fadenscheinige und schwierige, schummrige Gestalten, die am liebsten eine Diktatur des Proletariats einführen würden. Und es gibt sicherlich auf Seiten der AfD auch Leute, die ein autoritäres Staatsverständnis haben. Das sehen wir auch aus Publikationen zum Teil aus diesen Kreisen. Die Frage ist, wie relevant die sind, wie durchsetzungsfähig. Nach allen Informationen, die wir haben, sind das nicht die gefährlichen Leute, das sind dann Einzelmasken, aber das will ich gar nicht kommentieren. Aber unabhängig davon ist doch entscheidend, wer führt eine Partei, was ist die Partei, wer wählt sie und eben kann und muss diese Partei doch eben auch ihre zum Teil durchaus vielleicht auch fragwürdigen Mitglieder in den Bahnen der Demokratie hier sozusagen einhegen und auf die Schiene bringen. Das ist die Schweiz auch, das ist natürlich das Wunder der Integration durch Demokratie, aber wenn man das natürlich aufkündigt, wenn man das nicht macht und dann sozusagen eine Partei integral pauschal diffamiert, diskreditiert und ausgrenzt, ja, dann betreibt man die Radikalisierung, die man eigentlich bekämpfen möchte. Ganz entscheidender Punkt hier, und das ist nicht demokratisch, was da passiert. Dann Harald Martenstein, der Weltkolumnist, beschäftigt sich, wie ich das auch getan habe letzte Woche, mit den Zügen mit der Deutschen Bahn, offensichtlich im Oktober 25 die größte je gemessene Verspätungszahl in der Geschichte der Deutschen Bahn. Das ist ein trauriger Rekord, der gewissermaßen als Sinnbild für die relative Verkrachtheit im Moment der deutschen Situation dasteht. Ich glaube einfach, offensichtlich brauchen die Deutschen das. Ich will es jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber vielleicht braucht manchmal ein Land das, dass man ihm dermaßen krass den Spiegel vorhält, bis man dann endlich bereit ist, etwas zu ändern. Dann lese ich, gäbe es einen Film, Premiere im Dezember, über Robert Habeck. Weiß nicht, wie viele Leute das noch interessiert. Wir sind entsetzt über den Hass, massive Anfeindungen gegen Pfarrerin nach Polyhochzeit. Obwohl Polygamie hierzulande verboten ist, hat eine Pfarrerin nach eigenen Angaben die erste Polyhochzeit durchgeführt. Vier Männer wurden da gesegnet. Und da muss man sich ja auch nicht fragen, warum die Leute aggressiv werden können, wenn eine Kirche so etwas durchzieht. Diese Art von wokem Genderismus im Zentrum der Kirche, also dieses Gutmenschentum, unbedingt gut sein zu wollen, sich mit jedem gesellschaftlichen, angeblichen, gut gemeinten Trend zu verbünden, das ist doch nicht der Auftrag der Kirche. Das ist sozusagen ein säkularisiertes Hyperchristentum, das sich da artikuliert in diesem ganzen Woke-Gender, in dieser Political Correctness. Das hat natürlich irgendwo schon auch seine christlichen Urwurzeln, aber es ist wie eine Karikatur dieses christlichen Gebots der Nächstenliebe. Wir haben jetzt einfach in unserer Tradition nicht die Ehe mit vier Personen. Die katholische oder die evangelische Kirche ist kein Swingerclub, meine Damen und Herren, wo alle machen können, was sie wollen. Das ist auch eine Instanz, die dem Zeitgeist Widerstand zu leisten hat und nicht alles noch gewissermaßen in der Verweltlichung dermaßen übertreibt, dass dann am Schluss eben sogar Aggressionen entstehen können. Und natürlich geht man jetzt wieder auf die los, die da vielleicht drohen und aus der Reihe fallen. Aber man könnte sich vielleicht ja mal die Frage stellen, was man selber macht, um dieses Verhalten anzustacheln. Das ist doch hier die fürchterliche Situation. Wobei, ich sage das immer im Sinne auch eines Disclaimers, selbstverständlich ist das immer zu verurteilen. Wenn irgendwo ein Pfarrer etwas macht, was einem nicht passt, dann hat man da nichts zu drohen, man hat nichts zu tun, man hat auch keine Gewalt anzuwenden, selbstverständlich nicht. Natürlich alles geschenkt. Aber trotzdem muss ich mir ja auch überlegen, immer wieder, auch hier als Publizist, wie ich in den Wald hinausrufe, ja, oder hinein Einrufe, so schallt es dann eben zurück. Und deshalb ist man da nicht frei von einer Verantwortung, wenn solche Dinge zu gewärtigen sind. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International, verbunden noch einmal mit den besten Geburtstagswünschen an den deutschen Kanzler und an Roland Tichy. Und in diesem Sinne, Happy Birthday, ist immer auch ein schöner Tag, der uns daran erinnert, was für ein wundervolles Geschenk das Leben ist. Mit diesem besinnlichen Ausklang verabschiede ich mich für heute, wünsche Ihnen einen tollen Tag und zähle auf Sie heute Abend in Karlsruhe. Weltwoche.de/Vortrag, Weltwoche.de/Vortrag. Merci vielmal. Bis dann.